Der internationale Handel wird gerade aufgewirbelt. Von einem drohenden Handelskrieg ist die Rede. Wir sind wenig überraschend wieder bei der aktuellen Politik von Donald Trump, Präsident der USA. Ob zu KI oder Grönland, man steht staunend und manchmal entsetzt davor, was alles verkündet wird. Wir möchten heute über seine Zollankündigungen sprechen. Die Androhungen gehen in alle Richtungen. Was davon schon real ist, was Drohkulisse und wie gut die EU darauf vorbereitet ist, das ist heute unser Thema. Mein Name ist Marion Ohnesorg, ich bin geschäftsführendes Vorstandsmitglied beim Managerkreis der Friedrich-Ebert-Stiftung. Begrüße Sie herzlich zur Folge 84 unseres Wirtschaftspodcasts. Heute zum Thema Trumps Zölle und der internationale Handel. Ich freue mich sehr, dass wir dazu Dr. Samina Sultan zu Gast haben. Samina Sultan ist Economist für europäische Wirtschaftspolitik und Außenhandel beim Institut der Deutschen Wirtschaft. Herzlich willkommen an Samina Sultan und sehr schön, dass Sie heute hier sind.
Hallo.
Frau Sultan, steigen wir direkt ein. Also Zölle sind ja zu einem Instrument geworden, um politischen Druck auszuüben. Fangen wir einmal grundsätzlich an. Unter welchen Umständen können Zölle vielleicht auch sinnvoll sein? Wo werden sie manchmal auch sinnvoll eingesetzt und nicht nur zur Abschottung?
Wenn Handel fair ist, in dem Sinne, dass alle Länder die gleichen Bedingungen haben und auch nach den gleichen Regeln spielen, sind Zölle eigentlich nicht notwendig und auch nicht sinnvoll. Es kann aber sein, dass zum Beispiel ein Land aufgrund seines Entwicklungsstands eben noch nicht wettbewerbsfähig genug ist.
Ja.
Und dann kann es durchaus auch legitim sein, den eigenen Markt mit Zöllen eine Zeit lang zumindest zu schützen. Es sollte aber kein Dauerzustand sein, weil sonst führt der Mangel an Wettbewerbsfähigkeit wiederum dazu, dass die Produktivität leidet. Das ist ein Ausnahmebestand sozusagen. Ein weiterer Grund, wo Zölle legitim sein können, ist, wenn man sich zum Beispiel schützen will, wenn andere Länder eben nicht nach den Regeln spielen. Wir haben das im Fall der hohen Subvention, die China ja für die E-Autos gewährt. Und da tut ja die EU sozusagen Ausgleichszölle verhängen. Das ist aus meiner Sicht auch durchaus legitim. Auch kann es zum Beispiel eine Ausnahme geben, wenn man sagt, man will ein bestimmtes politisches Ziel verfolgen, wie zum Beispiel die Reduktion von CO2-Ausstoß. Dann verhängt ja die EU den sogenannten CO2-Grenzausgleich. Also es gibt durchaus Gründe, warum es sinnvoll sein kann, Zölle zu verhängen und nicht nur purer Protektionismus, aber sowas wie ein pauschaler Importzoll, was ja eine der Androhungen von Donald Trump ist, das ist aus meiner Sicht überhaupt nicht legitim und widerspricht auch das, wofür Zölle eigentlich gedacht sind.
Ja, darauf kommen wir gleich nochmal zurück. Ja. Wie war denn, um mal kurz zur Einordnung über die letzten Jahre oder Jahrzehnte hinweg gesehen, welche Phasen gab es da? Wie waren die Trends der letzten Jahre zwischen USA, Europa und China? Ein hoher Standard an Zöllen, eher weniger? Ist das ein neues Thema oder war das eigentlich die ganze Zeit immer da, nur nicht ganz in diesem Ausmaß?
Also wenn wir mal weltweit gucken, haben sich die Zölle seit den 90er Jahren wirklich stark reduziert, um von 6,9% im Durchschnitt auf jetzt 2% im Jahr 2022. Also weltweit sehen wir einen Trend, der runterging. Aber in den letzten paar Jahren gibt es vermehrt handelshemmende Maßnahmen. Und insbesondere zwischen China und den USA ist schon unter Trumps erster Präsidentschaft, also seit dem Jahr 2018, kann man schon sagen, so eine Art Handelskrieg entstanden, wo dann der Zoll wirklich immer schrittweise weiter hochgegangen ist. Und jetzt gibt es ja die neue Ankündigung, dass man den Zollsatz nochmal weiter hochsetzt auf China, auf Importe aus China um 10 Prozentpunkte. Zwischen der EU und den USA gab es ja die Bemühungen um ein Freihandelsabkommen, das TTIP. Das hätte dazu geführt, dass in großem Umfang Zölle abgebaut werden würden. Das kam nicht und deswegen sind wir da auf dem Stand, den es seit Jahren eben gibt. Es gab dann die vereinzelten Sachen wie Stahl und Aluminium, da kommen wir sicher später noch auf zu sprechen. Genau, also von dem her ist es eine sehr gemischte Lage sozusagen.
Ja, verstehe, ja. Genau, also der US-amerikanische Präsident, wir haben ihn schon mehrfach erwähnt, er bestimmt aktuell die Debatte und nach Mexiko und Kanada hat er jetzt ja gerade die EU im Blick. Also zwei Tage vor dieser Aufnahme hat er Zölle in Höhe von 25% auf Stahl- und Aluminiumimporte aus der EU verhängt, was die EU als rechtswidrig bezeichnet hat. Einmal, was erhofft er sich davon? Und aber auch die Frage, inwieweit ist das rechtswidrig oder zumindest handelsrechtlich fragwürdig?
Ja, um mal auf die Gründe zurückzukommen, also Trumps Handelsberater Peter Navarro hat gesagt, dass die Maßnahmen dazu dienen sollen, die amerikanische Stahl- und Aluminiumhersteller zu helfen und auch um die wirtschaftliche nationale Sicherheit der USA zu stärken. Es geht also nicht nur um Handel, sondern auch um sicherzustellen, dass die USA bei kritischen Industrien nicht vom Ausland und insbesondere China abhängig werden. In Bezug auf die Rechtswidrigkeit, also ich hatte es schon angedeutet, bereits in seiner ersten Präsidentschaft hat Trump einen Importzoll auf Stahl und Aluminium verhängt. Und der wurde von der WTO nach einer Klage von einer Reihe von Ländern schon 2022 als illegitim eingestuft. Und dass die Begründung war, dass die USA hat das ja damals gemacht aufgrund der Tatsache, dass es angeblich gegen die nationale Sicherheit oder die nationale Sicherheit gefährdet. Und das hat die WTO, also die Welthandelsorganisation, gesagt, dass das nicht wirklich stichhaltig ist, die Begründung. Von dem her kann man durchaus sagen, dass das diese Begründung nicht wirklich gegeben ist.
Ja. Was sind die Folgen für Europa und insbesondere auch für Deutschland? Sie haben ja gerade als Institut der deutschen Wirtschaft eine Studie herausgegeben, die sich besonders mit den Zöllen auf Import aus Kanada und Mexiko befasst. Sie hatten es schon erwähnt. Und eben auch der Androhung eines pauschalen Importzolls. Ja, nochmal eine ganz andere Art daran zu gehen. Also die offensichtliche Folge sind ja Kostensteigerungen. Was sind die Auswirkungen? Inwieweit lässt sich das auch spezifizieren? Welche Gewinner und Verlierer gibt es?
Ja, genau. Also wir haben uns in der Tat mit einem makroökonomischen Modell angeschaut, so simuliert, was eine Zollerhöhung von 25% auf Importe aus Kanada und Mexiko. Für Kanada gibt es noch mal eine Ausnahme. Da gilt für Energieimporte nur ein Zollsatz von 10%. Und hinzu kommt ja auch noch China, was auch eine Zollsteigerung um 10 Prozentpunkte verhängt wurde gegenüber China. Und das haben wir simuliert. Was bedeutet das für Deutschland und auch für die EU? Wir haben in dem Fall jetzt nicht eine direkte Betroffenheit von Deutschland, weil ja nicht unsere Produkte direkt mit einem Zoll belegt werden. Mhm. Aber zum Beispiel gibt es ja deutsche Unternehmen, die über Mexiko in die USA sozusagen.
Und die sind betroffen. Mhm.
Genau. Und die sind betroffen. Und dadurch kommen wir auf einen wirtschaftlichen Schaden für Deutschland in Höhe von 0,4% des BIP. Im Jahr 2026. Und wenn man sozusagen das aufaddiert für die Jahre 25 und 26, kommen wir auf einen wirtschaftlichen Schaden durch diese Strafzölle von etwa 25 Milliarden Euro für Deutschland.
Das ist eine hohe Summe.
Genau. Aber es wäre noch viel kostspieliger für Deutschland, wenn wirklich dieser pauschale Importzoll verhängt werden würde, weil der würde ja nicht nur Deutschland indirekt treffen, sondern auch direkt die deutschen Exporte in die USA. Und dann reden wir von einem Schaden von bis zu 215 Milliarden Euro für Deutschland über 4 Jahre.
Wir kommen gleich nochmal zu den Reaktionsmöglichkeiten. Man ist dem ja nicht ganz ausgeliefert. Aber nochmal zwischendrin die Frage, was bedeuten Zölle für Konsumentinnen und Konsumenten? Also sie betreffen natürlich die Unternehmen, das Land insgesamt. Steigende Preise belasten aber offensichtlich auch das Haushaltsbudget. Was ist dazu zu sagen?
Ja, also ich glaube, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, ob es wirklich zu steigenden Kosten oder Preisen infolge von höheren Zöllen kommt, hängt von vielen Faktoren ab.
Ja.
Je breiter sozusagen Zoll wirkt, also wenn wir jetzt nur gezielte Zölle auf einzelne Produkte haben, dann ist es unwahrscheinlicher, als wenn wir so eine pauschale Zollerhöhung haben. Mhm. Ein weiterer Faktor ist, inwiefern kann ein Händler wirklich die Kosten auf die Konsumenten überwälzen? Das ist in dem Fall von einem Luxusgut, was weiß ich, wenn wir von einer Luxuslimousine reden, eher der Fall, als wenn wir von einem Automobil reden, was wahrscheinlich sowieso, Also genau, das hängt auch davon ab. Aber insbesondere würde ich sagen, in den USA, wo wir ja neben diesen Zollandrohungen auch andere Maßnahmen haben, die ja auch die Wirtschaft betreffen, zum Beispiel diese Massendeportation. Also er schiebt ja massenhaft Migranten zurück, zum Beispiel nach Mexiko oder in andere südamerikanische Länder. Und das wird insgesamt dazu führen, dass die Inflation in den USA sehr wahrscheinlich wieder steigen wird. Und das ist in der Art ironisch, weil die Inflation war ja wahrscheinlich mithin der Punkt, weswegen die Demokraten damals die Wahl verloren haben.
Und was man unbedingt vermeiden möchte.
Wahrscheinlich.
Jetzt ist es ja so, die EU ist vorbereitet, man kann darauf reagieren. Welche Reaktionsmöglichkeiten konkret hat die EU? Was ist da vorbereitet? Also es gibt ja, das kann man nachlesen, Listen mit Einzelprodukten von Whisky bis zu Motorrädern von Harley-Davidson, aber es ist auch von Jeans, von Orangensaft die Rede. Und, das hatten Sie auch schon mal kurz angesprochen, es gibt auch Erfahrungen aus der ersten Präsidentschaft von Trump. Die werden sicher angewandt. Was denken Sie, wie es weitergeht?
Ja, die EU hat schon im Sommer ihre Strategie für einen möglichen Handelsstreit mit den USA skizziert. Also sie hat gesagt, wir machen so eine Art zweistufige Strategie. Im ersten Schritt versuchen wir, auf die USA zuzugehen, indem wir versuchen, einen Deal auszuhandeln. Sei es, indem wir mehr Flüssiggas zum Beispiel importieren oder Agrargüter oder auch mehr Militärgüter. Jetzt wurde ja auch verlautbart, dass man vielleicht entgegenkommt, indem man die eigenen Zölle, zum Beispiel bei Autos, die ja in der EU höher sind als in den USA, absenkt. Also man versucht erstmal sozusagen dem Dealmaker Trump entgegenzukommen. Wenn das aber nicht fruchtet, dann ist man durchaus auch bereit, eben Gegenzölle zu erheben. Sie haben es erwähnt, schon in seiner ersten Präsidentschaft gab es eben in Reaktion auf die höheren Stahl- und Aluminiumzölle auch Zölle, die die EU verhängt hat, auf die Harley-Davidson, auf die Jeans, auf den Orangensaft, auf die Erdnussbutter. Und diese Zölle würden sozusagen einfach wieder greifen, wenn jetzt sozusagen Trump nicht bereit ist, auf einen Deal einzugehen. Die EU hat aber auch schärfere Maßnahmen dieses Mal im Petto, das sogenannte Anti-Coercion Instrument, was einen rechtlichen Rahmen darstellt, um eben auch wirtschaftlichen Zwang, der durch Drittstaaten erfolgt, etwas entgegenzusetzen.
Ja, also es wird zwei Phasen geben. Man versucht zu verhandeln und dann gibt es schärfere Instrumente. Wie optimistisch sind Sie, dass es dann Verhandlungsbereitschaft gibt? Also Stichwort, ist es eher eine Drohkulisse oder kommt es in jedem Fall? Was glauben Sie? Oder von welchen Kriterien hängt das ab?
Wenn man das wüsste, ich glaube, das ist...
Das ist schwer zu sagen, ja.
Ja, ist wirklich schwer zu sagen, weil wir haben es in den letzten Wochen, ich glaube, wir haben so viele Dinge erlebt, die, ja, mit denen man nicht gerechnet hätte. Wir hatten den Fall Kolumbien, wo aufgrund der Tatsache, dass man nicht bereit war, Migranten zurückzunehmen, Zölle erhoben wurden. Wir haben es im Fall von den engsten Handelspartnern der USA, Mexiko und Kanada, dass Zölle erhoben werden aufgrund von Drogenschmuggel. Also ich glaube, es ist wirklich sehr schwer vorherzusehen, was jetzt eigentlich passiert.
Inwieweit ist denn generell dieses ganze Vorgehen aus Ihrer Sicht Teil einer kohärenten Politik, also von den USA aus gesehen? Einerseits, also Trump erhofft sich ja, durch die Zölle den amerikanischen Markt zu schützen, Einnahmen zu generieren. Sie haben ein paar Gründe genannt. Auf der anderen Seite gibt es dieses große Ziel, Make America Great Again, umfassende Investitionen in KI, anderes. Wie passt das aus Ihrer Sicht zusammen? Das ist ja auf den ersten Blick widersprüchlich.
In der Tat. Schon allein der Tatsache, was Sie gerade zu den Zöllen gesagt haben, liegt aus meiner Sicht ein großer Zielkonflikt. Wenn man einerseits den Markt schützen will vor mehr Importen, dann heißt es ja, dass die Zolleinnahmen zurückgehen, weil man eben weniger importiert. Wenn man aber gleichzeitig diese höheren, angeblich höheren Zolleinnahmen nutzen will, um zum Beispiel umfangreiche Steuersenkungen zu finanzieren, dann passt das überhaupt nicht zusammen. Also da liegt schon mal ein großer Zielkonflikt. Was will Donald Trump eigentlich mit den Zöllen erreichen? Und wie ich schon vorhin angedeutet habe, dürften die verschiedenen politischen Maßnahmen im Bereich des Handels oder auch der Migration dazu führen, dass die Inflation steigt. Und allein die letzten 3 Wochen waren von so viel wirtschaftspolitischer Unsicherheit geprägt, und das ist nun mal Gift für die Wirtschaft, dass ich großen Zweifel stelle, dass das alles auf das Ziel Make America Great Again einzahlt.
Wir haben vorhin schon gesagt, es ist schwer, jetzt in die Zukunft zu schauen. Aber ich meine, es gibt ja mehrere große internationale Player. Es gibt Trump, der etwas ankündigt. Europa wird reagieren. China ist ein relevanter Akteur. Was denken Sie, wie die Entwicklung mittel- und langfristig sein könnte? Also befürchten Sie doch eher länger andauernde Handelsstreitigkeiten? Oder könnte es am Ende doch so sein, dass die Ankündigungen eher ein Statement sind, dem am Ende vielleicht der lange Atem fehlt, wenn die Auswirkungen absehbar sind, wobei dann der Schaden potenziell schon angerichtet ist?
Also ich glaube, wir müssen uns zumindest für die nächsten 4 Jahre, also der mittleren Frist, in der handelspolitischen Hinsicht auf große Unsicherheiten einstellen. Und wie ich das vorhin angedeutet habe, ich glaube, es ist wirklich schwer zu sagen, wo dann langfristig die Reise hingeht, weil eben Trumps Politik so erratisch ist. Und mittelfristig läuft es aber aus meiner Sicht erstmal auf eher andauernde Handelsstreitigkeiten zu.
Ja. Was sollte zum Schluss noch gesagt werden? Gibt es noch einen Punkt in diesem Zusammenhang, der Ihnen wichtig ist, den man mit bedenken sollte?
Ja, ich glaube, in diesen Zeiten von Protektionismus und zunehmenden Handelsstreitigkeiten ist es wichtig zu betonen, dass wir global gesehen vom freien Handel alle profitiert haben. Ja. Er hat mit dazu beigetragen, dass wir eben eigentlich, ne, die globale Wirtschaftsleistung enorm gestiegen ist und auch die Armut gefallen ist. Und auch wenn jetzt gerade eher trübe Zeiten für den Freihandel sind, sollten wir das Konzept nicht verloren geben, sondern weiter in den fairen Austausch suchen.
Das ist mit Sicherheit richtig. Ja, vielen Dank. Vielen Dank an Semina Sultan für diesen tiefgehenden Einblick in die Welt der internationalen Zölle zwischen Drohkulissen, tatsächliche Abschottungen. Aber eben, wir haben auch darüber gesprochen, über die Reaktionsmöglichkeiten, die es gibt, vor dem Hintergrund aber auch einer Unsicherheit, die man eigentlich international lieber vermeiden wollen würde. Ja, danke schön. Wir laden Sie demnächst wieder ein zur nächsten Ausgabe unseres Wirtschaftspodcasts mit Stimmen aus der Wirtschaft. Hören Sie gerne wieder bei uns hinein. Bis dahin, tschüss und alles Gute.
Tschüss.